Teresia's case, I trust her blindly. I mean, sometimes, you know, it just clicks. And I think in our case, that has wonderfully happened. Yeah, it's magic.
Mir gefällt auch dieses Spiel des Übersetzens, dass ich nicht diese Verantwortung habe, das jetzt schreiben zu müssen. Ich kann so ein bisschen Gehirnjogging machen, indem ich versuche, die Sprache eines anderen nachzuempfinden.
Die Stimmen von zwei Autorinnen, Chufia Bann und Theresia Mora. Und auch wenn es heute um den neuen Kurzgeschichtenband von Chufia Bann gehen soll, wollte ich unbedingt auch mit Theresia Mora sprechen. Denn sie ist nicht nur Autorin zahlreicher erfolgreicher Bücher, sondern auch Übersetzerin aus dem Ungarischen. Und ohne ihre Übersetzung hätte ich die Geschichten Chufia Banns nicht lesen können. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich habe mich besonders über den Titel von Chufia Banns Kurzgeschichten gefreut. Weiter atmen heißt der Band, also wie gemacht für unsere Lesebühne Weiter lesen. Eine Kooperation von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Und ausgerechnet dort, im LCB am Wannsee, haben sich Chufia Bann und Theresia Mora das erste Mal getroffen. Auch wenn sie mir unterschiedliche Versionen ihres Kennenlernens erzählt haben.
As far as I remember, we met for the first time around 2010.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns das erste Mal 2010 getroffen, als ich Stipendiatin im Literarischen Kolloquium Berlin war. Zu meiner größten Überraschung erzählte sie mir, sie habe mein Buch Abendschule gelesen und sie wollte es übersetzen. Ich bin ein großer Fan von ihr und ich weiß, dass sie viel zu tun hat. Sie übersetzt zum Beispiel Peter Esterhazy. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass sie meine Bücher übersetzen würde. Sie ist nicht nur eine fantastische Autorin, sondern hat auch als Übersetzerin ein unglaubliches Talent und Gespür.
Das ist im Übrigen überhaupt nicht wahr. Es ist nämlich Folgendes passiert, dass eine gemeinsame Freundin tatsächlich vor einigen Jahren ihren ersten Band, nämlich Abendschule, mir geschenkt hat, privat. Und dann, Chufia hatte, glaube ich, ein Stipendium im LCB hier in Berlin und wieder diese gemeinsame Freundin brachte uns zueinander. Und dann auf anderem Wege kam das Buch zu Sorkamp und Sorkamp kam wiederum zu mir, ob ich es übersetzen würde und so schloss sich der Kreis. Aber das war nicht mein Verdienst. Also ich nehme mal an, dass es Ilma Rakusa war, die das empfohlen hat. Also ich denke, sie hat mich einfach mit Ilma verwechselt.
Ja, so ist das, wenn man mit Menschen spricht, die Geschichten erzählen und in deren Leben es um Narrationen geht. Chufia Bann und Theresia Mora. Theresia Mora wurde 1971 in Ungarn geboren und lebt in Berlin und Chufia Bann kam 1957 in Brasilien auf die Welt und lebt nach vielen Stationen wieder in Budapest, wo sie nicht nur schreibt, sondern auch Amerikanistik unterrichtet. Ich habe sie dort zu Hause angerufen.
I'm sitting in the room in which I have been doing distance teaching for the past 2.5 months.
Ich sitze in dem Zimmer, in dem ich während der letzten Monate auch Fernunterricht gegeben habe, während der ich, ehrlich gesagt, wenig Zeit zum Schreiben hatte. Jetzt, wenn das Semester vorbei ist, werde ich in meine andere Rolle schlüpfen und wieder den Schriftstellerhut aufsetzen, hoffentlich. Es ist doch fast ironisch. Wir dachten alle, dass wir so viel Zeit haben werden. Und letztlich haben wir kaum Zeit, ich zumindest, weil der Fernunterricht so viel Zeit und Energie gekostet hat.
Ihr neuer Kurzgeschichtenband heißt Weiteratmen. Wie ist der Titel auf Ungarisch?
It's called Lehet Lélegezni.
Und ist das eine direkte Übersetzung?
You can breathe now. And I usually hear it there whenever I have to take an X-ray.
Sie dürfen jetzt wieder atmen. Ein Satz, den man hört, wenn man sich röntgen lässt. Dann bitten sie einen doch oft, die Luft anzuhalten. Wenn das Röntgen vorbei ist, sagen sie, sie dürfen jetzt wieder atmen. Wann immer ich das höre, empfinde ich es als absolut absurd. Man kann das auch politisch interpretieren. Jemand erteilt einem die Erlaubnis, die fundamentalste menschliche Aktivität auszuüben. Was für eine Formulierung. Ich glaube, das ist es, was Schriftsteller tun. Sie finden interessante Teile der Sprache und benutzen sie dann für andere Zwecke. Genau das habe ich hier gemacht.
bits and pieces of language wherever they can find it, and then they use it for other purposes. And so this is what I did here.
Es ist nicht einfach, diese 19 Geschichten des Erzählbandes zusammenzufassen, weil sie alle sehr unterschiedlich sind. Wie ist das für Sie? Ist es der Titel, der Sie verbindet, oder ist es der Moment des Weiteratmens, des Weitermachens?
Yeah, I think that this is in fact the motif that links them together.
Ich glaube, das ist das Motiv, das sie zusammenhält. Die meisten Geschichten habe ich neu geschrieben, aber ich erinnerte mich an einige von früher, und als ich die wieder las, passten sie auch gut zu dem Motiv des Weiteratmens. Auch wenn die Figuren und Schauplätze sehr unterschiedlich sein mögen, sie sind alle mit dem Zentralmotiv verknüpft, das, so habe ich zumindest gehofft, das Buch selbst zum Atmen bringen würde.
Motiv, and which I hoped would ideally make the book itself breathe.
Eine der Geschichten trägt den Titel des ganzen Bandes, nämlich Weiteratmen. Das ist eine Geschichte über einen Jungen, der besonders ist. Er scheint so eine Art Autismus zu haben, auch wenn das nicht direkt gesagt wird. Und wir hören jetzt den Anfang dieser Geschichte. Die ersten beiden Sätze auf Ungarisch, gelesen von Csufya Ban. Und danach die Schriftstellerin Theresia Móra, die die Geschichten für uns auch gelesen hat.
Aznap kellett volna megvenni az új adagot. Az új adagot mindig szerdán vették meg, mert a vegyesboltba mindig szerdánként jött az új szállítmány.
An dem Tag hätte man die neue Dosis kaufen müssen. Die neue Dosis kauften sie immer am Mittwoch, weil an dem Tag die Lieferung im Gemischtwarenladen ankam. Eine Dosis bestand aus 7 Einzeldosen, für jeden Tag eine. Am 7. Tag gingen sie ins Geschäft. Das Kind benutzte die nächste Einzeldosis noch an demselben Tag. Es wäre einfacher gewesen, die Dosis für einen ganzen Monat zu kaufen, aber das konnten sie nicht. Dafür hatten sie kein Geld. Die Unterstützung für das Kind wurde zwar am Anfang des Monats geschickt, aber wenn sie dann gleich die Dosis für den ganzen Monat gekauft hätten, hätten sie das Geld nicht gut einteilen können. Neben der Wochendosis musste man noch viele andere Sachen kaufen, und bei wöchentlicher Einteilung hatte man einen besseren Überblick, was gerade gekauft werden musste und was noch Zeit hatte. Was man brauchte und was noch Zeit hatte, konnten sie erst am Anfang der Woche überblicken, wenn sie die 3 Schachteln Zigaretten für ihren Mann gekauft hatten und das Brot, die Leona und die lila Zwiebeln für seine Jausen. Manchmal verlangte er statt lila Zwiebeln nach sauren Gurken, aber saure Gurken konnte sie selber machen, die musste man nicht kaufen. Sie hätte auch lila Zwiebeln im Küchengarten anbauen können, aber in dem Jahr baute sie statt lila Zwiebeln Erbsen, Karotten und Tomaten an. Eigentlich wäre noch Platz genug für die lila Zwiebeln gewesen. Sie steckte die Gurken und das Brot in große 5 Liter Einmachgläser und stellte diese vor das Haus in die Sonne. Die Sonne erwärmte schön die Einmachgläser und machte die Gurken sauer. Es war wie ein großes Aquarium, in dem Gurkenfische herumschwammen. Man konnte den Fermentierungsvorgang quasi sehen. Als die Gurken in der Sonne gesäuert wurden, tanzten kleine Blasen in der gelblichen Flüssigkeit. Das Kind mochte es sehr, den Gurken in der Sonne zuzuschauen. Es konnte nicht genug davon kriegen. Als hätte es nur darauf gewartet, dass sie anfingen, sich zu bewegen und ihre nicht vorhandenen Münder aufzutun, wie die Fische. Wie die Gurkenfische. Wie die Gurkenfische, was, Robiko? Ja, wie die Gurkenfische, Papa. Aber das sagte Robiko nicht laut, er nickte nur mit ernstem Gesicht. Wenn er sich nicht mit seiner Tagesdosis beschäftigte, sah er den säuernden Gurken zu. Die Gurken waren sehr schön, wie sie da vor sich hin säuerten. Er sah die anderen Kinder vorbeigehen. Sie gingen in die Schule, aber er musste dort nicht hin, denn Frau Moriko hatte schon in der 1. Klasse gesagt, ihn müsse man da nicht hinbringen, wozu? Er könnte sowieso nicht mit den anderen Schritt halten, die jetzt schon in der 7. waren. Dabei konnte er sehr gut Schritt halten. Wer nicht geht im gleichen Schritt, kriegt auch keinen Strudel nicht. Und Strudel mochte Robiko über alles. Es kam nicht in die Tüte, dass er nicht Schritt gehalten und keinen Strudel bekommen hätte. Er wusste nur nicht, was Siebtklässler sein sollten, aber das mit dem Schritt halten und dem Strudel, das wusste er. Obwohl es nur sehr selten Strudel gab. Mama buk Strudel nur anlässlich sehr hoher Feiertage, wenn das Jesuskind kam oder Robiko Geburtstag hatte. aber er erinnerte sich nicht, wann das war, wann Robiko Geburtstag hatte, weil jeder Tag gleich war, aber das war gerade das Schöne an ihnen, dass sie so gleich waren. Er mochte es nicht, wenn sie wegen irgendetwas nicht gleich waren. Er mochte keine unerwarteten Dinge. Er mochte es, wenn immer alles ganz genau so war, wie es immer war. Neulich zum Beispiel hat ihn der Ricci auf den kleinen Traktor gesetzt und gesagt, »Komm, Robiko, wir reißen ein paar Mädels auf.« Aber er fuhr nicht in die Richtung los, in die er sonst immer losfuhr. Er fuhr nicht links am Wirtshaus vorbei, sondern rechts. Und davon bekam Robiko fürchterliche Kopfschmerzen. Warum musste der Ricci das machen, dachte Robiko. Warum hat er ihm den Kopf so schmerzend gemacht, dass er fast geplatzt wäre, dass seine Augen fast aus ihren Höhlen gesprungen wären, dass er von seinem eigenen Gekreisch fast taub geworden wäre, dass ihm fast das Trommelfell gerissen wäre. Trommelfell, Trommelfell, Tromm, Tromm, Tromm. Das kann man wenigstens schön rhythmisch sagen. Das kreischte Robiko mit einer Stimme zum Glas zerschneiden, worauf ihm mehrere Leute aus dem Wirtshaus gerannt kamen. »Fick dich, Ricci, nicht da lang, sondern da, kannst du dir nicht mal so viel merken?« sagte der Chobby vom Tresen. »Bist du auch schon bekloppt?« Woraufhin Tante Moriko dem Chobby dort in der Wirtshaustür eine riesige Ohrfeige gab. »Ich werde dir zeigen, wer hier bekloppt ist, du Geißel Gottes. Mach dich weg hinter den Tresen und tu deine Arbeit.« Der arme Chobby. Warum musste man ihn ohrfeigen? Der Chobby gibt mir immer einen in Kaffee getunkten Würfelzucker, obwohl Mama ihm gesagt hat, er soll nicht, weil ich so schon übergewichtig bin. Aber ich finde, ich bin nicht übergewichtig, dachte Robiko. Denn wenn wir mit Papa auf den Spielplatz wippen, dann kann mich Papa immer hochdrücken und ich kann ihn nie besiegen. Dabei möchte Robiko den Papa so gerne wenigstens einmal mit der Wippe hochdrücken. Aber nein, der Papa hält ihn sogar oben, lässt ihn nicht runter, schickt ihn in die Ferien. Da schreien die anderen. Schickt Onkel Janosch den Robiko in die Ferien? Und sie grinsen dazu und Papa grinst zurück. Klar schicke ich ihn in die Ferien. Wo soll ich ihn denn sonst in die Ferien schicken? Auf der Riviera? Woraufhin die anderen anfangen zu grölen. Der Bolloton ist meine Riviera. Dabei war noch keine von ihnen am Bolloton. Kein einziges Roma-Kind hat eine Ahnung, wie der Bolloton ist. Ein großes Wasser, sagt man, wie in der Bibel, und dass er gar nicht weit weg ist von hier. Nächstes Jahr, sagt Papa, nächstes Jahr fahren wir zum Bolloton, okay, Robiko? Das sagt er immer, wenn er mich auf der Wippe Ferien machen lässt. Das ist auch sehr gut, dass er das immer sagt, dass er immer dasselbe sagt und nicht irgendwas anderes. Ich weiß zum Beispiel nicht, was dieses Riviera ist, aber das interessiert mich auch nicht. Das ist schon zu viel, ich brauche nicht zu viel, das macht nur den Kopfschmerzen. Als würde einem der Schädel gespalten, sagt Mama. Das verstehe ich nicht. Holz wird gespalten, Papa spaltet immer das Holz, mit dem wir den Ofen heizen. Und ich mag es, das Holz aufs Feuer zu werfen. Das Feuer anschauen ist sehr gut, das Feuer ist immer gleich. Die Flammen lodern immer gleich. Am Anfang lodert es einmal auf, das weiß ich, aber danach ist es schön gleichmäßig und es schnurrt, bis es fast schon ausgegangen ist. Aber dann kann man wieder was drauflegen. Es gibt nichts, was besser wäre, außer der Seife.
Ein Auszug war das aus Chufya Bans Erzählungsband »Weiter atmen«, gelesen von Theresia Mora, die den Text aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen hat. Sie sprechen und verstehen auch Deutsch, Chufya Ban. Sie haben auch mal eine Weile in Berlin gelebt. Wie war das für Sie, die Übersetzungen Ihrer Texte von Theresia Mora zu lesen?
Yes, I can read them, but in Theresias case, I trust her blindly.
Ja, ich kann sie lesen, aber ich vertraue Theresa blind. Es gibt Autoren, mit denen man sofort eine Art Verbindung hat, eine Wellenlänge. Manchmal klickt es einfach. Das ist bei uns passiert. Es ist wie Magie. Ich brauche nichts zu erklären, ob etwas ironisch ist, was als Witz gedacht ist. Sie versteht alles. Das passt einfach. Und ich vertraue ihr komplett und blind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach ist, ihre Geschichten zu übersetzen. Man muss nämlich bei ihnen ein sehr aktiver Leser sein. Es gibt Perspektivwechsel, es gibt Fragmente, es gibt Leerstellen, es gibt Rätsel. Ich musste auch oft zurückblättern und muss sagen, ihre Geschichten sind sehr inspirierend, aber auch ein bisschen anstrengend zu lesen.
Mein
Schreiben ist nicht das, was man eine einfache Lektüre nennt. Für mich bedeutet Lesen nicht, dass man sich zurücklehnt und sagt, okay, unterhalte mich. Lesen heißt, dass man zu einem Spiel eingeladen wird, dass Autor und Leser zusammen in einem Boot sitzen. Eine Geschichte hat nicht die Aufgabe, Lösungen anzubieten, sondern Fragen zu stellen. Und ob diese Fragen beantwortet werden oder nicht, wird sich herausstellen. Und dafür braucht man den Input des Lesers genauso wie den des Autors. So sehe ich das.
It needs the reader's input just as much as the author's. That's the way I see it.
Ich habe mich als Leserin jedenfalls sehr gerne mit Ihnen in ein Boot gesetzt. Und da in diesem Boot fiel mir auf, dass Ihr Text gespickt ist mit Leerstellen. Und ich habe mich gefragt, ob das etwas damit zu tun hat, dass Sie als Kind von zwei Holocaust-Überlebenden aufgewachsen sind und dass es viele blinde Flecke in der Familiengeschichte gab. Darüber haben Sie oft in Interviews gesprochen. Inwiefern hat dieses Schweigen, inwiefern haben diese Leerstellen Ihr Schreiben geprägt?
Yeah, I'm sure that this so-called second generation trauma has a lot to do with.
Ja, ich bin sicher, dass das sogenannte Trauma der zweiten Generation mich sogar zum Schreiben gebracht hat. Meine Mutter hat sich geweigert, vom Lager zu erzählen. Und wann immer im Fernsehen etwas zum Zweiten Weltkrieg kam, ging sie einfach raus. Eine klare Geste des Tabus. Stell keine Fragen. Ich würde Ihnen zustimmen. Mein Schreiben versucht, etwas auszusprechen, über das nicht gesprochen werden konnte.
In der letzten Geschichte des Bandes, aus der wir gleich einen Auszug hören, geht es um Arthur Rimbaud, den französischen Schriftsteller. Und Auslöser dieser Geschichte war der Sensationsfund eines Fotos vor 10 Jahren, das Rimbaud zeigt als Erwachsenen, anscheinend das einzige Bild von ihm als Erwachsenen, auf der Terrasse des Hôtel de l'Univers im Jemen. So heißt auch ihre Geschichte. Was hat Sie an diesem Fotofund so fasziniert, dass Sie darüber schreiben wollten?
Of course, I had read about this photo being found not long before I started writing this piece.
Ich habe natürlich von diesem Foto gehört, kurz bevor ich anfing, darüber zu schreiben. Ich fand es faszinierend, dass Sie nicht feststellen konnten, ob es wirklich Rimbaud ist auf dem Bild. Meine Geschichten spielen oft in Parallelwelten, wie diese hier auch. Einerseits hat man Rimbauds Lebensgeschichte und seinen mysteriösen Tod. Und das wird verbunden mit dem Privatleben dieses ungarischen Philologen und wie diese zwei zusammenkommen, unerwartet und auf eine magische Art.
Ja, eine gute Überleitung für den nächsten Textausschnitt, der Beginn wieder auf Ungarisch. Und dann hören wir wieder Teresia Mora, die deutsche Stimme von Csufya Ban.
Nem adja a gyereket kelemen barna, miként is adhatná, semmije sincs már. Rettentő magányát megbosszulandó, elveszi anyjától egyetlen gyermekét, ez volt sanyarú terve.
Barna kelemen gibt das Kind nicht her. Wie könnte er auch? Er hat sonst nichts mehr. Um sich für seine furchtbare Einsamkeit zu rächen, nimmt er der Mutter ihr einziges Kind weg. Das war sein elendiger Plan. Keine Einsicht war mehr im Borno Kelemen geblieben. Das Prisma der Gnade in ihm war erloschen, der bunte Regenbogen des brechenden Lichts. Vergebens würde er ihm unermüdlich folgen. Er würde sich wie ein geschlagener Hund immer weiter von ihm fortschleichen. Seine Frau verlässt ihn, teilt nicht mehr das Bett mit ihm. Ihr ehrliches Bett dampft wie ein auskühlender Waschtrog in der sternenlosen Nacht. Borno Kelemen hält sich den Kopf. Die Proteinverbindungen sind stumme, gleichgültige Zeugen seiner hässlichen Lage. Eine Frau, eine fremde Frau entreißt ihm seine Gattin. Es gibt keinen anzunehmenden Grund. Borno Kelemen ist ein braver Ehemann, mehr noch ein guter Vater. Es sei denn, jener kleine Duftpartikel ist schuld, der im Sommer 2007 auf dem Badestrand vom Bolotonföldwart vorbeiflog, der wie Riechsalz, wie eine Prise streng riechendes, farbloses Ammoniumcarbonat einen leblosen Körper wieder aufweckt, den abgestumpften Geruchssinn seiner Gattin zum Leben erweckte, die daraufhin willenlos der Quelle des Duftes folgte, eines Duftes, den sie bis dahin noch nie gespürt hatte, und den zu ignorieren unmöglich schien. Es sei denn, das war es, forschte Borno Kelemen später nach. Doch damals ahnte er davon nichts, nahm nichts wahr. Es sei denn so viel, dass sich seine Frau von ihm entfernte, wie ein unachtsam losgelassener Heliumballon, der sich immer höher schwingt, fast schon in der Stratosphäre verschwunden ist, obwohl sie in Wahrheit lediglich auf dem Weg zur hinteren Kabinenreihe des Strandbads war, wohin sie die Quelle des Dufts entschwinden spürte. Eine Frau in einem Triangelbikini, etwas kleiner als sie selbst, wobei letzteres natürlich keine Kunst war. Wenn sie hochhackige Schuhe trug, überragte sie sogar Borno Kelemen, so dass sie, wenn sie gemeinsam ausgingen, solidarisch flach trug. Und das, obwohl eine frankophile Frau ohne ihre Hochhackigen wie ein Pfau ohne Gefieder ist. Das war ein nicht kleines Opfer ihrerseits. Als die Ursache allen Übels konnte man es dennoch nicht bezeichnen. Nun, eine wohlproportionierte, braungebrannte Frau in ihren 30ern, deren dichtes, kurzes Haar in schwarzen Ringellocken auf beide Seiten ihres Gesichts fiel, als würde es eine Bühne einrahmen, auf der sich, als sie an der auf einem bunten Badetuch liegenden und in einem farbigen Magazin blätternden, sommersprossigen Veronika mit ihrer milchweißen Haut vorbeiging, eine unbeschreibbare, schwer zu interpretierende Szene abspielte, eine Mischung aus Verwirrung, Überraschung, Ehrfurcht und Bewunderung? Eine Mischung aus »Ich kann's nicht glauben« und »Was wird nun?« Und wie sie an der scheinbar einsam sonnenbadenden Frau in ihren frühen 40ern vorbeiging, der mit ihrem glatten roten Haar ein Ebenbild ihres unerreichbaren Idols Isabelle Huppert war, nur größer gewachsen, der Körper um einiges muskulöser, definierter, sie sah nicht so zerbrechlich und flatterig aus. Dennoch hatte sie etwas an sich, das sie sofort an sie, an Isabelle erinnerte. Etwas unerklärlich Französisches, ein je ne sais quoi, hätte Nora gesagt, wenn sie nicht die Logistikchefin von Auchan gewesen wäre und Französisch gekonnt hätte. Jedenfalls verlangsamte sie ihre Schritte, als sie an ihr vorbeiging. Die Frau blickte nicht auf, sie war ins Hello-Magazin vertieft, die weiße Haut von dick aufgetragener und nicht überall gut verschmierter Sonnenmilch bedeckt. Das Magazin lehnte sie gegen ihre angezogenen Knie. »Was ist schon wieder mit dieser armen Carolina los? Immer nur Dramen und Tragödien. Immer muss sie ihre Frau stehen, anders als ihre drogenabhängige kleine Schwester oder der eingebildete Playboy von einem jüngeren Bruder. Manchmal ist das Leben der Fürstentöchter schwer. Ihr geliebter Vater, der Fürst, lebt nicht mehr. Ihre Mutter, die wundervolle Grace, starb bei einem Autounfall. Doch als Veronika zu dem Absatz kam, in dem es um die verbotene Liebe zwischen der wilden Schwester Stephanie und deren Leibwächter ging, stieg ihr ein sonderbarer Duft in die Nase. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie ihn wirklich vernahm oder sich nur einbildete. Ein Duftfragment, ein Duftsegment war es. Mit ihrem peripheren Sehen nahm sie wahr, dass jemand an ihr vorbeigegangen war. Sie legte mit einem Mal das Magazin weg und kniete sich hin, um dem jemanden hinterherzuschauen. Und gerade da sah auch die Frau mit dem schwarzen Haar wieder zurück, als wollte sie sich davon überzeugen, dass sie tatsächlich gesehen hatte, was sie gesehen hatte. Ihre Blicke stießen gegeneinander wie zwei aus Knochen geschliffene Billardkugeln am Ufer des Strandbads. Volley- und Fußbälle flogen, Pingpongbälle klackten, Bierschaum und Klatsch flossen. Sie sah sich um, suchte mit dem Blick nach Borno Kelemen, der am Tresen über zwei Krüge Bier hinweg selbstvergessen mit einem Bekannten diskutierte, der Kfz-Mechaniker war. Von weitem erschien ihr der Ehemann wie ein fremder Mann. Sie versuchte sich vorzustellen, wie ihn wohl andere Frauen sahen. Sie war bereits blind dafür geworden. Das Bild erstarrte, freeze. Doch im Moment konnte sie diesem Gedankengang nicht lückenlos zu Ende folgen, denn die Frau im Bikini stand mit einem Handtuch in der Hand am Rand der Kabinenreihe und sah ungläubig zu, wie Isabelle aufstand und unsicher zwar wie in Trance, aber Richtung auf sie nahm. Vielleicht bildete sie sich das alles nur ein, vielleicht kam sie gar nicht auf sie zu. Sie will sich nur duschen, sich umziehen oder ein wenig Geld aus der Tasche ihrer in der Garderobe gelassenen Jeans holen. Aber während sie näher kam, sah es immer mehr danach aus, dass sie doch auf sie zuhielt. Sie wandte den Blick nämlich keinen Moment lang von ihr ab, die Isabelle. Und Veronika verstand kein bisschen, was sie da tat, was sie damit bezweckte. Aber sie wollte diejenige, die an ihr vorbeigegangen war, auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Was nicht einfach war, denn an jenem Tag war das Strandbad ganz besonders voll. Es war Wochenende und die Sonne brannte. Die Ferien fanden unter gnadenlosen, unablässigem Gleißen statt. Blendendes Licht ergoss sich über sie. Sie beschattete ihre Augen mit der Handfläche, um zu sehen, um sie zu sehen.
Theresia Mora, Sie haben mir gerade erzählt, Sie sitzen jetzt zu Hause und haben das Mikrofon mit einer grünen Yogamatte abgeschirmt, damit unsere Aufnahme besser klingt. Wie geht's Ihnen denn momentan in diesen Corona-Zeiten?
Man darf es ja gar nicht sagen, aber mir geht's eigentlich relativ super. Ich kann berichten, dass ich sehr produktiv bin, sowohl was das Schreiben als auch was das Übersetzen anbelangt. Aber ich wünsche mir das natürlich nicht als Dauerzustand, vor allen Dingen, weil ich jetzt schon dem entgegenfiebere, was denn wird. In 4 Wochen darf ich Ungarn betreten, ja oder nein?
Was, glaube ich, Ihren Büchern gemeinsam ist, ist immer diese große Formulierungsfantasie. Also Tschufja Ban wechselt innerhalb von Ihren Geschichten hier oft die Perspektive. Sie arbeitet mit Versatzstücken, mit Fragmenten, als würde man über unsicheres Gelände gehen. Wie ging Ihnen das, Theresia Mora, als Schriftstellerkollegin? Wie geht es Ihnen mit dieser Prosa?
Fast genauso, ja. Es sind Texte, die das Spiel lieben. Also die Person, Tschufja Ban, liebt ja auch das Spiel und auch das Verrätseln. Und Anekdote am Rande, bei Als nur die Tiere lebten, ging es der Lektorin Katharina Rabe, die eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser ganzen Story spielt. Das noch zurück zu der ersten Frage, also Ilmarakusa, Katharina Rabe und irgendwann dann auch ich spielten eine Rolle beim Herausbringen dieses Buches. Also jedenfalls die Lektorin und ich, die auch ein sehr eingespieltes Team sind, haben erst, glaube ich, beim Endlektorat bei einer Geschichte gemerkt, dass wir sie die ganze Zeit falsch verstanden haben. Und erst bei der sehr intensiven Beschäftigung mit der Sprache ist uns irgendwann der Groschen gefallen, dass die Lösung nicht so einfach ist, wie wir dachten, sondern etwas viel Komplexeres und Raffinierteres ist. Und das ist etwas, was Spaß macht beim Übersetzen, weil man lernt ja ungeheuer viel dadurch. Und es ist nicht einfach. Also zum Beispiel der eine Text, den ich auch vorgelesen habe, das ist im Grunde fast nur ein einziger Satz. Beim Lesen hört man das nicht so. Also ich musste es ein bisschen dann auch so betonen, dass man sich durchfindet. Und da wechselt die Perspektive von hier nach da. Also im Film wären das satte Achsensprünge. Und wir müssen halt sehr aufmerksam sein, wenn wir sowas lesen.
Interessant ist ja bei Ihnen, Theresia Mora, dass Sie sowohl Autorin sind als auch Übersetzerin. Und da frage ich mich natürlich, müssen Sie sich dann manchmal beim Übersetzen auch sehr zurückhalten oder eben gerade nicht?
Na, eben gerade nicht. Also ich würde diese Geschichten anders schreiben, nur könnte ich sie gar nicht schreiben, weil sie mir gar nicht so einfallen würden. Und man muss sich auch so vorstellen, dass wenn man übersetzt, ist man eine andere Person oder eine andere Arbeiterin. Das merke ich auch daran, dass ich Arbeitstage habe, an denen ich nur schreibe und andere, an denen ich nur übersetze. Und ich bin am Ende dieser Arbeitstage in vollkommen verschiedenen Zuständen. Und drücke mich anders aus und bin anders müde. Und mir gefällt auch dieses Spiel des Übersetzens, dass ich nicht diese Verantwortung habe, das jetzt schreiben zu müssen. Ich kann so ein bisschen, weiß ich nicht, Gehirnjogging machen, indem ich versuche, die Sprache eines anderen nachzuempfinden.
Sie übersetzen ja viele Autorinnen und Autoren, unter anderem auch Peter Esterhazy. Und wenn Sie mal das Übersetzen von Tschufja Bans Texten mit dem Übersetzen von anderen Texten vergleichen. Ist da die Zusammenarbeit mit der Autorin sehr anders? Ist sie da enger oder eher entfernter? Gibt es da Unterschiede zu anderen Autorinnen, die Sie übersetzen?
Es hängt, glaube ich, auch immer davon ab, wie gut kann ein Autor überhaupt Fragen beantworten. Nicht jeder kann es. Und wie sehr braucht der Übersetzer, in welcher Phase, was für eine Unterstützung. Und ich halte es so, dass ich mach's zu Ende und versuche, die Fragen zu klären. Und die letzten 5, die übrig bleiben, die stelle ich dann meinem Autor. Weil ich soll es ja lösen und ich kann es auch lösen. Und das, was übrig bleibt, frage ich sie und sie beantwortet diese Fragen. Und manchmal nehmen wir halt das, sie ist ja Anglistin, das Englische dann als Brücke, weil sie mir sagen kann, wie wäre das im Englischen und dann kommen wir vielleicht leichter ins Deutsche. Sie benutzt ja auch viele Inhalte und Ausdrücke, mit denen ich nichts zu tun habe, weil ich keine Universitätslehrerin bin wie sie. Es ist ein gutes Arbeiten, das frei ist von Überflüssigem. Ich will es mal so sagen. Also was meine ich mit Überflüssigem? Es geht nicht um uns, um unsere Egos, sondern im Fokus steht immer der Text. Und da kommen wir gut klar.
Die Schriftstellerin Theresia Mora. Heute in ihrer Rolle als Übersetzerin der ungarischen Autorin Zsófia Ban. Der Kurzgeschichtenband Weiter atmen ist bei Suhrkamp erschienen, hat 173 Seiten und kostet 22 Euro. Das E-Book 18,99 Euro. Weiter atmen mit Zsófia Ban und weiterlesen mit uns, mit unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Franziska Walser mit Paul Scraton über sein Buch Am Rand, für das er sich am Rande Berlins an eher unpopulären Orten umgesehen hat, weil da manchmal die interessantesten Geschichten warten. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter!